Europa to go. Ein Podcast, der dich anlässlich der Europawahl 2024 ins Herz der EU mitnimmt. Begleite uns nach Brüssel und erfahre mehr über Institutionen wie das Europäische Parlament und was dort entschieden wird. Bürokratiemonster, Arena der Lobbyisten oder bemerkenswerte Demokratie? Erfahre es im Podcast Europa to go. Eine Kooperation von ND und den Plattformen europa.blog und die-zukunft.eu.
Europa to go ist eine Podcast-Reihe, die zur Europawahl 2024 gestartet wurde. Heute spreche ich mit Katrin Langensieben. Sie ist Abgeordnete des Europäischen Parlamentes. Erstmals wurde sie 2019 ins Europäische Parlament gewählt. 2024 wurde sie erneut gewählt. Katrin Langensieben gehört zur Partei Die Grünen und sie kommt aus Hannover. Ihre wesentlichen Arbeitsschwerpunkte im Europäischen Parlament sind Menschenrechte, Frauenrechte, soziale Rechte und vor allem auch die Rechte von Menschen mit Behinderungen. In diesem Gespräch geht es um Frauenrechte, um die Rechte und um die Situation von Menschen mit Behinderungen. Und es geht auch um die Frage, welchen Einfluss die rechten Parteien, die verstärkt seit der Wahl 2024 im Europäischen Parlament vertreten sind, auf diese Politikfelder haben.
Okay, ja. Meine erste Frage lautet, du bist seit 2019 europäische Abgeordnete, Mitglied des Europäischen Parlamentes und du arbeitest im Ausschuss, unter anderem zumindest im Ausschuss für Rechte der Frauen und für Gleichstellung der Geschlechter. Meine erste Frage also, was hat sich in diesen 8 Jahren aus deiner Sicht verändert im Europäischen Parlament im Blick auf die Rolle von Mann und Frau?
Es hat sich massiv viel verändert und dann würde ich sagen zum Negativen. Die Aggression der Diskussion, wenn es um Frauenrechte geht, Gleichstellung ist viel, viel härter geworden, viel, viel krasser. Früher war das ein Ausschuss, der Gleichstellungsausschuss, da war das sehr konsensorientiert. Man hat sich irgendwie immer geeinigt. Es war eine eher friedlichere Debatte. Heute, wenn man sich nicht gegenseitig anschreit, nicht in jeder Sitzung, aber ist die Debattenkultur viel aggressiver. Frauenrechte werden als Gender-Ideologie abgetan. Wir haben das Thema Gewaltschutzrichtlinie, die war ja in der letzten Legislatur in der Abstimmung, wo wir dafür gekämpft haben, dass Vergewaltigung in allen europäischen Mitgliedstaaten ein Gewaltverbrechen ist und strafrechtlich verfolgt werden muss. Das konnten wir auch dank des Justizministers, sage ich mal ironisch, nicht durchsetzen. Also wir erleben gerade einen massiven Backlash. Wir reden über die Tradwives, das mit ganz viel Geld dahinter stehend auf TikTok, auf Social Media, wieder ein Frauenbild kreiert wird, ist doch schön am Herd zu stehen, ist doch schön für den Mann für umsonst zu kochen, ohne wirklich zu wissen, dass die Frauen natürlich dafür auch Geld bekommen, wenn sie in diesen High-Class-Videos auftreten. Das ist, was wir erleben. Das Thema Abtreibung ist, was uns gerade umtreibt. Im Europäischen Parlament, da hat es die Initiative My Voice, My Choice gegeben, die wir im Plenum angenommen haben. Jetzt droht die Kommission zu sagen, interessiert uns nicht. Und da geht es um sichere Abtreibung, dass Frauen Zugang zu Informationen haben. Da sind wir noch weit von entfernt und somit hat man manchmal das Gefühl, man fängt wieder von vorne an.
Also eigentlich galt die Europäische Union und das Europäische Parlament ja eher als Vorreiter von Frauenrechten, von Gleichstellung. Ne? Das heißt also, nach dem, was du jetzt in den letzten Jahren erlebt hast, hat sich das etwas verschoben?
Es verschiebt sich, nicht hoffnungslos, weil wir haben ja im Parlament die Mehrheit, die gesagt hat, wir wollen diese Initiative My Voice, My Choice unterstützen. Da gibt es einen parlamentarischen Beschluss, die Kommission muss mitziehen. Das ist ganz klar, der Widerstand ist härter. Also die Debatten, wenn wir im Plenum sitzen und es geht um jetzt auch die Fahrt nach New York zur Frauenkonferenz. Was bedeutet das, wenn wir dorthin fahren oder wenn die Kolleginnen dorthin fahren? Werden sie dort sicher ankommen können? Werden sie sicher dort mit den NGOs sprechen können? Können NGOs auch die USA verlassen? Wir sehen ja gerade restriktive Maßnahmen. Also wo wir gedacht haben, ja, wir haben jetzt hier wirklich Flöcke eingerammt, dass Frauen besser geschützt werden. Und wenn, dann ist es vielleicht nochmal Ungarn oder Polen, die querschießen, müssen wir gar nicht mehr so weit gucken, sondern die Sichtweise und die Angst vor Frauen am Ende des Tages ist wieder sehr laut und da müssen wir uns jetzt wieder solidarisch unterhaken. Und ja, dann fangen wir wieder von vorne an. Das ist dann so und dann machen wir das.
Da spiegelt sich aber auch eine Verschiebung innerhalb der Mitgliedsländer wieder, wenn ich das richtig sehe. Du hast eben schon Ungarn angesprochen, Polen, die ja gerade, wenn es um Frauenfragen geht, nicht gerade zu den Vorreitern gehören. Wie nimmst du das wahr, wie das Zusammenspiel von Mitgliedsländern und der europäischen Ebene ist? Und gibt es, ja, wie sieht es da aus so mit schwarzen Schafen? Also wie gesagt, also zwei Ländernamen sind schon gefallen, aber ich habe den Eindruck, dass das längst nicht mehr die einzigen sind, oder?
Nein. Ich bin da auch immer ganz ehrlich und sage, wir müssen gar nicht so weit gucken. Wir haben ja auch eine Bundesrepublik Deutschland, die gerade in ganz vielen Fragen wieder zurückgeht. Ne? Also wenn ich gegen Bürgergeldempfängerinnen hetze, wer ist das auch? Es sind Alleinerziehende, es sind Menschen, die nicht auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden können, weil also der Kampf gegen... Es ist nicht ein Kampf der Regionen, sondern es ist wirklich ein Kampf so von sogenannten oben. Ich mag die Begrifflichkeiten nicht so, du bist unten. Ja, aber es ist eher so eine Werteverschiebung, auf wen schlägt man ein, wenn ich so der Letzte bin. So. Die Mitgliedstaaten sind das Problem, das sehen wir. Das Parlament hat My Voice, My Choice beschlossen. Wo wir es konkret gesehen haben, waren, vielleicht ist es dem einen oder dem anderen aufgefallen, wir haben keine Kommissarin oder Kommissar mehr für Gleichstellung. Der Posten wurde gestrichen. Weil auch da Mitgliedstaaten sind, die sagen, brauchen wir nicht. Wir haben im Vergleich zur letzten Legislatur eine Debatte, da geht es um Verteidigung. Ja, richtig, hat seine Berechtigung, Außenpolitik. Dann geht es um Wettbewerbsfähigkeit. Ja, das ist richtig. Aber wenn die Menschen in Armut leben, wenn wir eine gespaltene Gesellschaft haben und wenn 50% der Bevölkerung zurückgedrängt wird, sind wir nicht wettbewerbsfähig. Das möchte ich auch mal so in den Raum schmeißen, was das bedeutet. Und wir sind ein alterner Kontinent, da sind auch viele alte Frauen, ältere Frauen von betroffen, von dem bleib zu Hause und zieh die Kinder groß, die immer was geleistet haben, überhaupt nicht. Also sie haben Familien-Care-Arbeit gemacht und das sehr gut gemacht und da auch dem Staat sehr viel Geld in den 80er Jahren geschenkt. Wenn man mal ausrechnet, wie viel eine Frau monatlich bekommen würde für das, was sie an Care-Arbeit leistet, dann wär das ein ziemlich gut bezahlter Job. Und somit die Mitgliedstaaten wie Italien, wenn wir uns mal die Staaten angucken, wo ein Rechtsruck ist, dann hast du Polen, Ungarn, du hast aber auch die Schwedendemokraten, die dann immer sehr demokratisch klingen, aber gar nicht so demokratisch unterwegs sind. Frankreich hörst du immer wieder, wie wird sich das politisch nochmal verändern? Also sind es nicht mehr Polen, Ungarn und dann einfach, sondern auch hier, weil wir hier gerade zu Österreich deutschsprachigen Community sprechen, zu denjenigen, die uns hier zuhören, muss ich gar nicht so weit gucken, sondern auch mal gerne vor der eigenen Tür kehren. Und das ist besorgniserregend, wie ein Kanzler auf Bürgerinnen guckt und wie ihn er da zum Feind erklärt.
Gibt's, das will ich auch noch dranhängen, damit man nicht immer nur beim Negativen ist. Nein. Siehst du auch, ich frage es mal so rum, siehst du auch Gegenbewegungen dazu, die ein Stückchen Mut machen?
Ja, erwähnt My Voice, My Choice, die Bewegung von vielen jungen Frauen oder jungen Aktivistinnen, die wirklich dafür kämpfen und sagen, sichere Abtreibung in der Europäischen Union und nicht locker lassen und eine großartige Kampagne fahren. Und wir als Parlament durch die Bank weg sehr klar als Frauen sind. Und das freut mich sehr, wie wir über die Parteigrenzen und Fraktionsgrenzen hinaus, jetzt abgesehen von den Far-Right, den rechten Fraktionen, wie solidarisch wir untereinander sind. Wenn die Debatten stattfinden, sitzen wir immer zusammen, geschlossen, wir unterstützen uns. Wenn der Widerstand kommt, das ist Frauensolidarität, die ich mir vermehrt wünschen würde. Und halt, dass wir Aktivistinnen haben auf Social Media, Frauen, die laut sind, die Followerinnenschaft haben, die auf Social Media aktiv sind und da eine Stimme sind, die gibt es. Aber man merkt halt, okay, da sind so zwei Fronten, die sich auftun und der Widerstand ist da. Aber dann denke ich immer so an meine Urgroßmutter und an meine Großmutter, wie die in der Nazizeit sich mit den Nazis angelegt haben. Und dann denke ich, oh, naja, dann machst du das jetzt auch mal wieder. Nicht, dass es irgendwie doof rüberkommen soll, aber ja, dann ist es mal wieder Zeit. Und dann machen wir das und da haben wir Kraft und da haben wir Atem und da haben wir Durchhaltevermögen. Auch Geld möchte ich nicht unterschätzen oder glaube ich, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Dass wir hier Frauen haben, die sich unterhaken und gegenseitig unterstützen und sagen, so, ihr wollt den Kampf, ihr kriegt den Kampf.
Das klingt gut. Jetzt aber noch mal zu einem anderen Thema. Dein zweites großes Thema hier im Parlament ist ja das Thema Menschen mit Behinderungen. Was sind aus deiner Sicht die aktuell größten Probleme und Herausforderungen auf der Ebene der europäischen Politik für Menschen mit Behinderungen?
Ach ja, wo fange ich an? Wir haben in keinem europäischen Mitgliedstaat das Land, wo wir sagen, geh dahin, da läuft das alles super. Wir haben den UN-Staatenbericht. Jeder Staat, der diese UN-Behindertenrechtskonvention ja mal unterschrieben hat, muss immer einen Bericht abliefern in Genf. 4 Tage muss da eine Regierung sitzen und sich anhören, was sie nicht kann. So, das ist nicht schön. Und ich habe mir das mal angeguckt, als die Staatenprüfung für Deutschland war. Das sind keine lustigen Veranstaltungen dann für diejenigen. Hier kann Brüssel unheimlich viel vorantreiben. Da sind wir Vorreiter, wenn es um barrierefreies Web geht oder auch aktuell das Bundesteilhabegesetz, wo wir auf der EU-Ebene oder ich sag mal in der Vergangenheit auf der EU-Ebene gute Dinge beschlossen wurden, aber dann die Mitgliedstaaten sagen, ach, das ist denn zu schwierig, Barrierefreiheit bei der Privatwirtschaft, müssen das so hohe Standards sein? Die versuchen gerade, diese Rechte zu verwässern. Und wo Brüssel ja auch mal mit den Mitgliedstaaten in Verhandlungen gegangen ist, sehr wohl gute Dinge vorangetrieben hat. Was läuft gut? Ich glaube, wir in Deutschland sind gut, wenn es um persönliche Assistenz geht. Da sind wir nicht perfekt, aber wir haben die persönliche Assistenz. Also Menschen, die sagen, ich will sie selber anstellen, damit sie mir im Alltag helfen, die persönliche Assistenz und dass wir wegkommen müssen von Einrichtungen und Institutionen. Brüssel hat ermöglicht, dass Menschen, die unter gesetzlicher Vollbetreuung stehen, wählen dürfen. Was sonst eher über Karlsruhe, über das Verfassungsgericht lief, haben wir auch im Europäischen Parlament so beschlossen und gesagt, Europawahlen, nicht nur die 16-Jährigen, sondern auch Menschen, die de facto davon ausgeschlossen sind, darauf warten, dass man irgendwie mal die UN-Behindertenrechtskonvention liest, würde ich jetzt mich nicht drauf verlassen. Also da sind wir schon Treiber, wenn es um Menschenrechte geht. Das ist auch richtig so und das sind wir auch immer noch, trotz aller Hürden. Wir haben den Europäischen Schwerbehindertenausweis, der nicht in allen Tollen toll ist, klar, weil das ist jetzt kein Katrin-Ausweis, aber den haben wir, das ist ein guter Start. Der Widerstand da war enorm, aber wir haben einiges auf den Weg gebracht, wenn es um Gewalt an Frauen mit Behinderung geht. Auch nochmal wichtig, Zwangsabtreibung, Zwangssterilisierung, Zwangsverhütung. Das ist noch eins der großen Tabus, die in der Gesellschaft, in der öffentlichen Debatte überhaupt nicht auftauchen, weil man der Meinung ist, müssen wir das? Muss ja nicht. Eine Frau mit Behinderung muss ja kein Kind kriegen. Ist so das, der gängliche Gedanke, weil das schadet dem Kind. Also Kindswohlgefährdung ist da ganz oft. Warum das besser nicht so ist. Da glaube ich, geht noch mehr. Bereich Arbeit schicke ich die Leute immer nach Spanien. Bereich Mobilität sind wir in den Niederlanden, glaube ich, nicht verkehrt. Wenn man da schon viel Fahrrad fährt, haben es auch Rollstuhlfahrer leichter. Du kannst nicht irgendein Land als Beispiel nehmen, aber wir sind halt die, die das vorantreiben und sagen, das ist dann EU-Recht und das müsst ihr jetzt machen und darauf könnt ihr, ihr könnt euch nicht zurücklehnen und sagen, interessiert mich nicht.
Wobei es ja in einigen Bereichen tatsächlich auch Schwierigkeiten gibt. Also Arbeit, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, es gibt ein Diskriminierungsverbot, aber es wird oft nicht umgesetzt. Mhm. Ne?
Wo kein Kläger, da kein Angeklagter. Ja, ne? Das ist das häufige Problem, dass Menschen, die sagen, ich werde diskriminiert, ich muss es beweisen können, es muss vor Gericht erstmal angenommen werden. Das klingt immer sehr einfach, oh, dann verklage ich dich. Aber so einfach ist es halt nicht. Aber wenn du mich nach politischen Erfolgen fragst, ist die Debatte, die Diskussion, wir wollen in den Werkstätten mehr verdienen, wir wollen mehr Rechte haben, ist die wirklich angekommen? Das war vor 10 Jahren noch anders. Also natürlich kann ich das jetzt erstmal nicht als Erfolg verbuchen, dass sich mittels Gesetz was verändert hat. Aber die Menschen stellen Forderungen und sagen, ich will unter den Bedingungen oder so zu der Entlohnung halt nicht arbeiten. Auch junge Leute mit Behinderung, die sagen, ich mache das einfach nicht. Das ist für mich keine Alternative. Und somit haben wir eine andere Gesellschaft. Auch das sind ja auch Erfolge in Anführungsstrichen. Mhm. Und daher, ich bin so Daueroptimistin. Ich könnte gar nicht ohne Optimismus, so, sonst könnte ich den Job nicht machen. Hast du immer irgendwie was gewonnen? Aber klar, es bringt jetzt erstmal der Person in der Situation nicht viel. Klagen ist eine Möglichkeit, sich zusammentun. Ich glaube, da können wir behinderten Menschen noch besser werden. Was ich so unter Frauensolidarität vorhin erwähnt habe, glaube ich, kann es noch besser werden, dass man nicht mehr guckt, oh, hast du eine Hörbehinderung, hast du eine Lernschwäche oder sitzt du im Rollstuhl, sondern dass man einen Kampf für Barrierefreiheit geschlossen, untergehakt, erkämpft und immer wieder auch massiv lautstark, nicht einfach nur, indem man Flyer verteilt, sondern dass man sich organisiert. Ich rufe ja auch die Gewerkschaften auf. Ich bin Gewerkschaftsmitglied. Ich finde, die Gewerkschaft hat immer Großartiges erreicht. Sie muss auch die Menschen in den Werkstätten endlich als Arbeitnehmerinnen und Kolleginnen anerkennen, auch wenn die keinen Arbeitnehmerinnenstatus haben. Das ist halt ein System, was wir europaweit haben, wo halt Firmen dran verdienen und soziale Standards umgehen. Ja, also ich musste nicht den Mindestlohn bezahlen, bin von der Ausgleichsabgabe befreit. Wenn ich keinen einstelle und in der Werkstatt produzieren lasse, dann muss ich auch, wie gesagt, die Strafzahlungen nicht leisten. Somit kann ich jeden Unternehmer und jede Unternehmerin verstehen, die sagt, warum sollte ich das tun? Warum soll ich jemanden einstellen mit Behinderung? Wenn der administrative Aufwand zu groß ist, wenn ich nicht weiß, wo ich Informationen herbekomme oder, kann ich das aus Unternehmerinnensicht erstmal verstehen, aber dann muss es auch klar und transparent sein, wo sowas hergestellt wird. Weil ich kann nicht mich aufregen, dass die Schokolade in Indien oder in Afrika durch Kinderarbeit hergestellt, Kakaobohnen gepflückt wurden. Da haben wir gesellschaftlich ein Schmerzgefühl. Bei Menschen mit Behinderung in Werkstätten, da tun wir so viel Gutes, obwohl da ganz klar Menschenrechte verletzt werden. Nochmal, wir müssen gar nicht so weit gucken, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht oder Sozialstandards, die verletzt werden. Das kann die Bundesrepublik Deutschland schon sehr gut alleine.
Du hast ja, das war ja direkt zu Beginn deiner Karriere als Abgeordnete hier im Europäischen Parlament, einen Bericht gehabt zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Da ging es ja auch um die Frage der behinderten Werkstätten, unter anderem, und es waren verschiedene Themenaspekte, aber das war ja ein ganz wichtiger. Ja. Du warst damit ja auch häufiger in Form von Interviews in bundesdeutschen Medien präsent und hast das immer wieder eingefordert. Hast du den Eindruck, dass sich seitdem was verschoben hat? Es ist ja eine sehr schwierige Geschichte, dass solche Systeme zu verändern, braucht ja sehr viel Zeit. Aber hast du trotzdem das Gefühl, dass da schon ein bisschen was passiert ist, dass sich was verändert hat, oder ist das alles abgeprallt?
Wenn wir jetzt rein auf Gesetze gucken, wird sich oder hat sich nichts verändert. Also die Menschen in Werkstätten haben jetzt nicht aufgrund dessen den Mindestlohn oder einen. Ich bin auch nicht eine Befürworterin Mindestlohn und das war's, weil wir wollen ja das System nicht manifestieren. Aber solange Menschen in diesen Einrichtungen arbeiten, sollen sie transparent und rechtlich abgesichert sein. Wo wird etwas hergestellt? Ich bin im Verbraucherinnenausschuss. Woher wissen Kundinnen und Kunden, wenn ich das Vogelhäuschen jetzt kaufe, was heißt das eigentlich? Wo wurde es hergestellt und unter welchen Bedingungen wurde es hergestellt? Ich glaube, da haben wir mittlerweile, ist die Debatte wirklich aufgeschlagen, auch Menschen nochmal unterstützt, dass du unterschiedliche Stimmen hast, das wird immer so sein. Also wir werden immer Argumente dafür, dagegen haben, aber ich halte es für wichtig, weil es eben eine große Zahl ist von Menschen, die dort arbeiten, weil wir junge Leute mit Behinderung haben oder dann für werkstattfähig erklärt werden. Und viele, die das auch nicht mehr wollen, die sagen, ich will etwas anderes für mich, die genau wissen, was da passiert. Und das ist einfach, sorry, muss ich auch sagen, wenn man staatliche Mittel erhält, und das tut auch eine Werkstatt oder die großen Träger, sie kriegen Bundesmittel und auch in Teilen EU-Mitteln. Wer EU-Geld will oder Bundesmittel will, muss sich auch Fragen gefallen lassen. Und das erwarte ich von einer Bundesregierung. Das muss sie aushalten, das muss ein Träger aushalten. Genauso kritisch bin ich mit anderen Staaten. Wenn ihr hier etwas wollt und Menschenrechte sind globale Rechte, kann man sagen, also in dem Fall bitte stellt keine Fragen. Natürlich, ich werde immer Fragen stellen und ich werde immer die UN-Behindertenrechtskonvention als Basis nehmen. Für mich ist es keine Frage von ob, sondern wie. Wie sieht der Weg aus, wenn wir über das Auslaufen lassen dieses Systems sprechen? Und was für einen Fahrplan haben wir? Und wer profitiert davon? Und dass man da auch Menschen ermutigen sollte, lauter zu werden. Ich war jetzt vor kurzem wieder in einer Einrichtung, da wussten die Menschen noch nicht mal den Unterschied zwischen Streikrecht und Demonstrationsrecht. Also deine Urrechte. Weißt du überhaupt, welche Möglichkeiten du hättest? Wie oft höre ich, naja, ich darf ja nicht streiken. Nein, du bist kein Arbeitnehmer, keine Arbeitnehmerin. Du kannst jetzt deine Arbeit niederlegen und dann bekommst du erstmal kein Streikgeld. Natürlich nicht, weil du keinen Arbeitnehmerinstatus hast. Aber zu glauben, oh, ich darf das nicht, ja, dann mache ich es nicht. Und das ärgert mich, dass Menschen einfach nicht umfangreichend informiert sind, welche Möglichkeiten sie haben. Und nein, da muss ich nicht den Leiter fragen, ob ich das darf. Wenn wir da uns noch befinden, ist es eine Frage von Aufklärung. Wenn ich so einen Vertrag unterschreibe und was das bedeutet, es soll ja eine WFBM-Reform geben, wo man dann den Berufsförderungsbereich vom Werkstattbereich abkoppelt. Wir müssen eine Entzerrung dieses Systems haben. Also ich finde es immer noch unding, dass wir Arbeitsstrukturen haben. Da, wo die Menschen arbeiten, da wohnen sie auch. Ich frage dich, wohnst du da, wo du arbeitest? Wenn du vielleicht selbstständig bist, kann man nur sagen, ja, ich habe mein Mikro zu Hause und ich habe auch mein Aufnahmegerät zu Hause. Aber du hast ja nicht da immer gearbeitet, wo du wohnst oder umgekehrt. Das wird immer alles als so praktisch und annehmlich verkauft. Warum fangen wir nicht an, Fragen zu stellen? Sagen, möchtest du unter diesen Bedingungen leben und arbeiten, wie du es gerade einem Menschen in der Werkstatt oder in der Einrichtung zumutest, sage ich jetzt mal provokativ. Wenn die Antwort nein ist, wenn es für dich undenkbar ist, warum sollte es dann ein behinderter Mensch sein? Die Antwort wäre ableistisch, ich bin ja nicht behindert. Aber wir reden über eine Menschenrechtskonvention und nicht über Bienchen und Blümchen. Und das ist eine Aufklärung, es ist Frage der Aufklärung, es ist Frage der Transparenz, Verbraucherinnenschutz. Und ja, da spielen Medien eine Rolle. Wie informieren, klären sie auf? Also da haben wir alle mit zu tun. Und das war einfach mal kritisch hinterfragen, möchte ich das?
Oh. Du hast eben schon das Stichwort Behindertengleichstellungsgesetz. Ein furchtbar langes Wort.
Ach, nicht barrierefrei.
Nee. Nicht barrierefrei, das stimmt. Du hast es schon erwähnt und angesprochen. Wie ist da, also viele Betroffene sehen, dass das ziemlich viele Schlupflöcher hat. Wie ist dein Blick auf die Reform? Es ist ja in der Debatte, es soll ja reformiert und überarbeitet werden.
Ja, also jetzt haben wir ja so eine Sichtweise auf Menschen dann mit Behinderung. Ja, das kostet alles und wir müssen über eine Verschlankung des Sozialstaats nachdenken. Die Privatwirtschaft darf auch nicht zu sehr gegängelt werden. Da sehe ich so drei Punkte. Erstmal, es ist europäisches Recht. Wir haben die Beschlusslagen, das jetzt zu verwässern, ist Verletzung von EU-Recht. Punkt. Die Wirtschaft darf nicht gegängelt werden. Also Barrierefreiheit im privaten Sektor. Menschen mit Behinderung sind Kundinnen und Kunden, sind Steuerzahlerinnen. Es wird immer unter dem oder unter der Lupe oder unter der Brille oder mit der Brille der, das ist eine Last. Das ist ein Problem. Behinderte Menschen kosten. Der Umbau, oh, total schwierig. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Es werden mehr und mehr Menschen auf Barrierefreiheit angewiesen sein. Eine Behinderung bekomme ich im Laufe meines Lebens. Wenn ich es als Restaurantbetreiber, und da muss ich jetzt hier niemanden, der zuhört, als Unternehmer ankreiden oder es geht nicht um Beschuldigungen Einzelner. Es gibt ja auch viele, die sagen, ey, ich will das und ich möchte und die Hürden sind halt so hoch. Aber wenn man das als Staat immer noch nicht begriffen hat, was es für Mehrkosten mit sich bringt und dass man da auch ein Bild kreiert, was halt so nicht stimmt. Wenn ich in die Bahn steige, ich habe ein Ticket und die Bahn kommt dann nicht und dann kann ich mit meiner Assistenz oder mit meinem Rollstuhl die nächste Bahn nicht nutzen, dann habe ich das Ticket für nichts gekauft. Da fallen Steuern drauf. Ich habe ein Ticket gekauft, verdammte Axt. Ich will diesen Zug bekommen. Das ist mein Kundenrecht. Das ist eine Vertragsverletzung. So, die Deutsche Bahn hat den Vertrag nicht erfüllt. So, eigentlich müsste sie mir unentgeltlich nach allem Schnick und Schnack ermöglichen, dass ich wieder Bahn fahren kann. So, dieses Bild versuche ich zu zeichnen, weil wir auch Menschen mit Geld sind. Und ich finde den Finanzierungsaspekt hier auch mal wichtig. Das sind nicht immer nur die arme Oma, ich sage das hier mal sehr böse, oder der arme, bemitleidenswerte Mensch im Rollstuhl, der auf irgendwas angewiesen ist. Nein, das sind Arbeitnehmerinnen, das sind Leute, die zu Terminen fahren müssen, die Termine wahrnehmen müssen, weil sonst kriegen sie ihren Vortrag nicht bezahlt. Also das ist ja nicht nur, ich halte die Hand auf und will mal was. Aber das haben wir immer noch. Und das ist im Unternehmerinnentum. Und da habe ich eigentlich eher so die Hoffnung, gerade bei Unternehmen, die ja was unternehmen wollen. Sie wollen ja was verändern. Sie wollen ja offen für den Markt sein. Sie wollen ja sagen, ey, wie kann ich nochmal neue Kundinnen und Kunden generieren? Bin ich eigentlich eine große Freundin der Privatwirtschaft, weil es da auch Möglichkeiten gibt zu sagen, ey, wir können es in unserem Rahmen unserer Freiheiten halt auch irgendwie selber auf den Weg bringen. Menschen einzustellen, Fachkräftemangel, Umbau von, weil ich 100 Millionen Menschen mit Behinderung in der EU als Kunden sehe. Und das wäre so meine Message für für das Gespräch heute. Wir sind Leute mit Geld und wir haben auch Einfluss. Und entweder kaufe ich den einen Laptop oder den anderen. Wenn der halt nicht barrierefrei ist, dann kaufe ich ihn halt nicht. So, und dann müsst ihr euch überlegen, wie ihr mich als Kundin angelt. So, vielleicht auch mal in dem Sprech raus an die Privatwirtschaft.
Ja, das finde ich gut. Das trifft ja auch tatsächlich zu. Noch ein, zwei weitere Fragen. Mhm. Wir haben jetzt über Inklusion, über soziale Gerechtigkeit zumindest in Ansätzen schon gesprochen und auch über Feminismus, über Frauenrechte, Gleichstellungsrechte. Wie passen diese drei Kämpfe aus deiner Sicht zusammen? Oft wird ja heute gesagt, es ist so Identitätspolitik, jeder spielt so sein Spiel, um seine Identitäten zu pflegen. Wie gehören und passen diese drei Kämpfe aus deiner Sicht zusammen?
Die passen sehr gut zusammen. Wir sind ja keine... Also du setzt dich für das eine und dann setzt du dich wieder für das andere. Also Menschen mit Behinderung, ich kann eine Frau mit Behinderung sein, die von Armut betroffen ist. So, ich kann eine alleinerziehende Frau sein mit Behinderung, die kämpft, dass sie nicht in Armut fällt. Es gibt Eltern, die pflegen oder Alleinerziehende, die ihre behinderten Kinder pflegen, die tagtäglich kämpfen, dass sie nicht in Armut fallen. Zu glauben, dass es nur, ich überspitze mal das Bild für die Hörerinnen und Hörer, der weiße Mann im Rollstuhl, das ist ja nicht das Bild, was eine Gesellschaft abgibt. Ich kann lesbisch sein, ich kann trans sein, ich kann aus Syrien kommen, ich kann aus Afghanistan kommen, ich kann eine sichtbare, eine nicht sichtbare Behinderung haben. Der Mensch ist ja nicht irgendwie stromlinienförmig, sondern wir bringen ganz viele unterschiedliche Identitäten mit. Und das ist wichtig. Das war ja in der Vergangenheit so, da hieß es so, ah, dann machst du Betroffenheitspolitik. Ja, man macht dann auch Betroffenheitspolitik. Ja, dann steht man eben da und erzählt zum x-ten Mal, wie auch deine Lebensrealität in der EU aussieht. Ja, dann bekommst du keine Arbeit, weil du kannst nicht beweisen, aber du weißt, dass es Diskriminierung ist. Du bist ein Kind mit Behinderung, du kannst nicht beschult werden, weil die Schule sich weigert, dich aufzunehmen. Du bist eine Jugendliche mit Behinderung und mit syrischem Pass und du musst doppelt und dreifach so viel leisten, während wir gerade beim Thema Leistungsgesellschaft sind, um irgendwie nicht in Armut zu fallen. So, du willst es nicht, du versuchst wirklich dein Möglichstes. Und ich habe ja auch diesen Sprung ins Europaparlament, das ist ja so ein bisschen die Goldmedaille im Hürdenlauf. Also das habe ich nicht dem deutschen Schulsystem zu verdanken, dass ich heute hier bin. Wenn es da nach einigen gegangen wäre, wäre ich heute irgendwie erst in der Förderschule und dann in der Werkstatt. So, steht und fällt mit den Hintergründen. Hast du Eltern, die dich supporten? Hast du finanzielle Mittel, die dich supporten? Was ist, wenn du es nicht hast? Und es ist eine Form von Sichtbarkeit. Und deswegen merken wir auch diesen Widerstand, weil wir am Ende des Tages auch über Macht und Einfluss reden. Was ist, wenn es nachher im Vorstand 50% Frauen gibt und nicht mehr 100% Männer? Denn die Verfechter der alten Lager aus den 50ern, 60ern und 70ern, die haben halt Angst um Macht. So. Und das wollen die nicht. Natürlich zeigen die einem die Zähne und dann zeigen wir auch die Zähne. Also zu glauben, dass das kampflos ablaufen wird, das, nein, natürlich nicht. Aber es geht um Macht, es geht um Deutungshoheit. Und das merken wir ganz klar. Und das eine muss das andere nicht ausschließen, weil das natürlich auch dann klare Lebensrealitäten sind, was mich ereilt oder ereilen kann. Und somit sehe ich das nicht als, ja, meine Behinderung ist auch meine Identität. Ja, dann mache ich vielleicht auch Betroffenheitspolitik, Identitätspolitik, sich auch Begriffe wieder zurückzuholen, Sprachen, Begriffe wieder zurückzuholen. Ich habe damit auch gar kein Problem. So, darf man das B-Wort sagen? Natürlich darfst du das Wort Behinderung sagen. Habe ich überhaupt kein Problem. Warum muss es, ist eine Beleidigung auf dem Schulhof? Sag ich, oh, ist so. Ist ja nur Fakt. Kannst ja nicht drum rum. Wer mich googelt, sieht es. So, ja, ist so. Mhm. Punkt. Ist meine Identität. Ohne dessen wäre ich vielleicht heute auch nicht hier. Fragezeichen. Das können andere entscheiden. Aber dass da Wind von vorne kommen wird, das haben wir kommen sehen. Und man sieht, wie aggressiv das ist, was sie einem wirklich, wie sie einen stumm machen wollen. Lächerlich machen, verächtlich machen, zusammenschreien, Angst machen. Es gibt ja auch viele, die sagen, ich habe Angst, ich würde meinen Mund nie aufmachen als Mensch mit Behinderung, aber du kannst es. Bin auch Sprachrohr für Menschen, die sich nicht trauen, die nicht die Möglichkeit haben. Deswegen glaube ich, wenn wir über Social Media und auch Handyverbot oder Social Media Verbot, wir grenzen auch eine Generation aus, gerade junge Menschen. Ich stelle mir das vor, du bist 14, 15, suchst Kontakte, hast es nicht in deinem Umfeld, suchst Leute, mit denen du dich austauschen kannst, du bist jung, schwul, lesbisch, hast eine Behinderung, hast irgendwie und möchtest dich mit Leuten austauschen und es wird dir dann so schwer gemacht, Zugang zu diesen Kommunikationsräumen zu kommen. Auch das ist ein Teil der Wahrheit, wenn wir über Social Media Verbot sprechen. Wen grenzen wir aus? Da wäre mein Ansatz noch ein anderer. Aber boah, das ist meine Identität und wer mir die nehmen will, dann packe ich auch die Krallen aus. Und ich glaube, das ist, wo wir halt, ja, die Frauenbewegung breiter denken muss. Es ist nicht nur weiß und gebildet, es ist intersektional, ne, am Ende des Tages. Ich kann nicht auf der einen Seite für die UN-Behindertenrechtskonvention sein und dann sagen, aber wenn der Geflüchtete im Mittelmeer sauft, dann ja, ist in Ordnung. Solche Vertretungen sind schräg. Und ist dann auch unehrlich und falsch und unmenschlich.
Welchen Einfluss haben die rechten Parteien? Die sind ja seit der letzten Wahl deutlich stärker geworden. Sie haben zwar noch keine Mehrheit hier, da sind sie noch ein ganzes Stück von weg und bleiben sie auch hoffentlich. Aber sie haben natürlich einen Einfluss gewonnen. Wie macht sich der Einfluss der rechten Parteien bemerkbar auf diese Fragen, die wir jetzt diskutiert haben und angesprochen haben?
Also sie haben eine Mehrheit, indem sie mit der EVP bei gemeinsamen Abstimmungen eine Mehrheit bekommen. Das muss man klar sagen. Das ist an die EVP gerichtet, wo aktiv gesucht wird. Auch Herr Merz hat ja aktiv, und das ist nochmal der Unterschied, wenn ich losziehe und an die Tür klopfe und sage, ey, ich brauche deine Stimme, liebe Rechte, dann ist das gewollt. So. Und dann hat das einen Plan. Und dann das sieht man ja an den Reden von Spahn und Merz, in welche Richtung es gehen soll. Sie, die Rechten, sind sehr laut. Sie wollen dabei sein. Sie wollen gesehen werden. Sie sind beleidigt, wenn man ihnen dann das Mikro abdreht. Das wird ihnen aber abgedreht, weil sie ihre Redezeit überschreiten. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und dass sie sehr auf Kommunikation setzen, also auf Videos, auf Redebeiträge. Sie sind dann im Plenum zu Frauenfragen plötzlich sehr vollzählig oder relativ dicht bei. Wenn es dann aber um Gesetzesverhandlungen geht, sind sie weg. Also die sitzen nicht bis morgens um 5 da und verhandeln mit. Da haben sie gar kein Interesse dran. Somit ist es eine Außendarstellung. Es sind Blender, es sind gefährliche Blender, die sich immer als Opfer darstellen. Ich weiß nicht, wer Interesse hat, Opfer in dem Sinne zu wählen, weil ich möchte ja jemanden, der etwas verändert und nicht immer nur irgendwie sagt, oh, was bin ich für eine arme Sau. Sie haben keinerlei Alternativen, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht. Wenn man sich anguckt, die Sozialstandards existiert für die AfD nicht. Also sie wollen sie schützen nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte. Sie bekämpfen die Gewerkschaften. Und sie versuchen, die unterschiedlichen Gruppen zu spalten. Also, wenn wir keine Geflüchteten hätten, dann hätten wir mehr Geld für unsere Behinderten. So, behinderte Menschen. Und auf den Zug springen auch, gehört auch zur Wahrheit dazu, auch behinderte Menschen auf. Dass man so denkt, ja, der vertritt meine Rechte. Nein. Ich glaube, da sind wir in Deutschland noch sehr sensibilisiert. In anderen europäischen Ländern ist es anders, wo es nicht zu den Ermordungen gekommen ist, wo man historisch sagt, so, ach, naja, so schlimm ist das ja eigentlich alles gar nicht. Wo man in Österreich und in Deutschland aufgrund der Geschichte nochmal eine andere, oh, nee, das ist noch echt so, es geht gar nicht. Aber natürlich kommt es vor. Und da kann ich immer sagen, ihr seid nicht unsere Verbündeten. Die AfD ist nicht an der Seite der behinderten Menschen. Wir werden die Ersten, die sie fallen lassen. Glaubt ja nicht, dass die in irgendeiner Form ein Interesse haben. Sie sind gegen die UN-Behindertenrechtskonvention. Sie finden, Inklusion ist irgendein Ideologiekram. Also alles, was mit deinen Rechten, ureigenen Rechten, die ja auch behinderte Menschen erkämpft haben. Also das ist ja jetzt auch nicht vom Himmel gefallen, die UN-Behindertenrechtskonvention, sondern ist ja mal zu Papier gebracht von, auch von nichts ohne uns, über uns, behinderte Menschen. Und zu glauben, dass das unsere Partner sein könnten, nein, niemals werden Nazis an der Seite behinderter Menschen stehen. Und sie versuchen es hier, das funktioniert in der Regel noch ganz gut. Ich bin da auch sehr klar und sehr laut und werde alles dafür geben, dass sie in der Frage, auch natürlich in anderen, kein Bein an die Erde kriegen. Es ist nicht einfacher, weil irgendwann hast du auch Mehrheiten und dann sind die Mehrheiten so, wie sie sind. Aber diese Truppe hat nichts Gutes im Sinn, das wissen wir historisch. Es muss sich nicht 1:1 wiederholen wie damals, aber die haben nicht den Gedanken, dass sie etwas im Rahmen für uns behinderte Menschen tun wollen.
Zum Abschluss nochmal einen kleinen Bogen zu dem, was im Augenblick ziemlich im Vordergrund steht. Militarisierung. Du hattest das auch schon angesprochen. Welche Auswirkungen nimmst du wahr, hat die Militarisierungsdebatte auf die Fragen, die wir angesprochen haben? Also die Frage von Gleichberechtigung, die Frage von Unterstützung von Menschen mit Behinderungen, sozialpolitische Fragen. Was verschiebt sich durch die Militarisierungsdebatte?
Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, als Olaf Scholz vor 4 Jahren das Sondervermögen im Bundestag vorgestellt hat. Sondervermögen, Schulden. Dass wir die Ukraine, wo ja auch behinderte Menschen leben, by the way, verteidigen müssen, unterstützen müssen, weil ich glaube, und das ist auch familienbedingt, Putin wird nicht aufhören, solange er in irgendeiner Form die EU spalten kann, wird er das tun. Das muss nicht immer mit einem Panzer durch Warschau oder Berlin sein, sondern das geht digital, das geht über die Ostsee, das geht über Kommunikation, das geht über Unterstützung von Parteien und Strukturen. Die Frage kannst du an mehrere Abgeordneten stellen. Stell sie einem Kollegen, egal welcher Partei, in Polen, in den baltischen Staaten, oder stell sie dann auch noch mal an die Kollegen in Portugal. In Portugal, in Spanien, Italien, die werden sagen, wir haben Erfahrung gemacht mit Sozialkürzungen. Wir haben Erfahrung gemacht, was es heißt, wenn unsere jungen Leute auf der Straße stehen. Wir haben im Rahmen der Bankenkrise unsere Erfahrung gemacht. Was bedeutet das für uns sozialpolitisch, wenn immer noch mehr und mehr Geld in die Verteidigung investiert wird? Dann müssen wir auch sagen, wenn wir Verteidigung wollen, ja, dann müssen wir aber auch, um eine Gesellschaft intern zu verteidigen, die EU, brauchen wir auch soziale Standards. Zu sagen, wir stecken es in die Verteidigung und dann müssen wir eben am Sozialstaat sparen, halte ich für höchst gefährlich. Aber die Sorge ist da. Das ist dann immer so die Lebensrealität von EU-Mitgliedern, die sagen, und wir hier im Baltischen schickt, was geht, weil wir haben Angst, dass Putin und die ja auch ihre historischen Erfahrungen gemacht haben, nicht? Und die lange ja unter der Sowjetunion gelebt haben. Und das ist ja nicht, was man sagen kann, ach komm, so ein paar Einzelschicksale und ein bisschen Einbildung, sondern das ist ja ganz auch klar zu benennen. Wir merken es, dass wir immer wieder hören, und ich glaube, Frau von der Leyen schmunzelt da mittlerweile selber drüber, ist immer das hohe Wort der Verteidigungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigung. Das sind so diese Mantra. Das hast du jeden Tag. Und dann sagen wir, das ist schön, das ist richtig. Was machen wir aber im Bereich Armutsbekämpfung? Was machen wir im Bereich von Wohnungsnot? Also das, was ganz konkret den Menschen auch Lebensrealität in der EU ist. Wir haben immer noch keine Direktive, keinen Gesetzesentwurf der Armutsstrategie. Da haben wir ein Papier, toll. Wir haben kein Minimum Income, keine europäische Grundsicherung als Gesetzesvorschlag. Wird mehr Geld in die Kindergrundsicherung investiert, sagt die EVP, nein. Wir wollen 20 Milliarden Euro on top. Die Konservativen oder dann die Far Right sagen nein. Das gehört aber dazu. So, und dann sehe ich, dass es passieren kann, dass wir auf Abwägen geraten. Und dann, was tut die EU für mich? Und dann, wie glaubwürdig sind wir und wie viel Vertrauen setzt man denn in die EU? Weil, du hattest es ja auch gesagt, wir sind ja auch Treiber für Gesetze, für Sicherheit, für Schutz von Bürgerinnen und Bürgern. Und das bedeutet auch soziale Absicherung. Und es gibt Länder, da gibt es keine Grundsicherung, was wir noch irgendwie als Bürgergeld kennen, hast du in manchen Ländern gar nicht. Also ich will dieses Bürgergeldsystem nicht abfeiern, um Gottes Willen. Aber wo man es noch irgendwie in irgendeiner Form hat, du hast Länder, wo es überhaupt nicht existiert. So. Und das, weil das gerade nicht en vogue ist und weil wir jetzt mal andere Probleme haben, halte ich für gefährlich, halte ich für Demokratie gefährdend, würde ich sagen. Und da muss die Kommission liefern, ob sie will oder nicht.
Mir ist das eingefallen, als du gerade angefangen hast, nochmal auf die Ukraine dich zu beziehen. Dieser Krieg produziert ja enorm viel Menschen mit körperlichen Behinderungen, aber auch mit Traumata. Ne?
Ja.
Wenn die Ukraine in die EU kommen sollte, dann wird man sich ja dieser Frage stellen müssen. Wie geht man mit diesen Menschen um, die jetzt im Augenblick psychisch und körperlich zerstört werden? Ne?
Ich bin für die Aufnahme natürlich auch unter gewissen Auflagen. Du musst natürlich Transparenz, Korruptionsvorwürfe, die da sind. Also du musst schon die Aufnahmebedingungen, Kriterien erfüllen, wie der andere Staat auch. Bin ich dafür, dass die Ukraine in die EU gehört. Es sind Europäerinnen und Europäer. Wofür ich mich immer stark mache, ist, wenn es zum Aufbau kommt, genau auch diese Personengruppen, ich mag nicht mitdenken, ich mag den Begriff mitdenken nicht. Das klingt so, ja, wenn es gerade passt, finde ich im Kommunikativen nicht so günstig. Das ist auf jeden Fall eine Gesellschaft, ist, was mit einer Gesellschaft macht. Und wie gehen wir mit behinderten Menschen um, wie gehen wir mit den Traumatisierten um? Und wenn wir über Aufbau der Ukraine reden, dass wir auch da die UN-Behindertenrechtskonvention auf jeden Fall mit in jede Gesetzesinitiative, gerade wenn es um EU-Mittel geht, wir supporten die Ukraine. Da bin ich jetzt ein bisschen allein auf weiter Flur, weil man noch nicht so weit denkt. Aber das muss einem klar sein, dass auch da behinderte Menschen leben. Fight for Right ist so die größte Organisation in der Ukraine, die sich dafür einsetzt. Und natürlich auch mit vielen Kriegsversehrten, und damit musst du umgehen. Und das sind wir jetzt schon, habe ich Gespräche gehabt mit Organisationen aus Regionen, und dann gab es so eine Partnerschaft Niedersachsen mit der jeweiligen, Region, wo man jetzt schon anfängt und wo man jetzt auch schon sensibilisieren muss, auch eine Gesellschaft sensibilisieren muss, dass es eben nicht der harte Mann ist, der aus dem Krieg zurückkommt und die Heimat verteidigt hat, sondern dass da auch jemand zurückkommt, der schwerst traumatisiert ist. Und ein abes Bein siehst du, ein abem Arm siehst du, aber wenn jemand, das kennen wir von unseren Großvätern aus dem Krieg, die ja da nie wieder irgendwie auf den grünen Zweig gekommen sind, emotional, wo ja auch Kinder über die Traumata mit diesen Eltern Erfahrungen gemacht haben, also Generationen, das wird ja Generationen betreffen, die Flucht, die ukrainische Soldat, die ja auch mal da sitzen und sagen, das war jetzt nicht so meine Lebensplanung, in den Krieg zu ziehen. Dass man von dieser Glorifizierung wegkommt, dass man verteidigt, dass man unterstützt, aber dass man keine Helden kreiert, weil das ist jetzt keine freiwillige Leistung, die da passiert, auf beiden Seiten nicht. Und da möchte ich auch, ich weiß, die Ukrainerinnen sehen das auch in Teilen kritisch berechtigt, und natürlich auch nicht jeder russische Soldat ist automatisch böse und schreit Hurra, dass er irgendwo hingesetzt wird. Und dass man auch da ein Verständnis und eine Vorbereitung hat für die kriegstraumatisierten Männer.
Europa to go ist eine Kooperation von ND und den Plattformen europa.blog und die-zukunft.eu. Gefällt dir der Podcast? Dann unterstütze uns und unsere Arbeit durch ein Abo der Tageszeitung ND der Tag oder eine Spende auf dasnd.de/support.